Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Es gibt Jahre oder Epochen, bei denen merken wir ganz deutlich, dass sie von einem oder von mehreren großen Themen bestimmt werden. Bei uns setzt sich gerade diese große Oberüberschrift über das Zeitgeschehen zusammen aus den Bestandteilen Flüchtlinge, Rechtspopulismus und Trump. Wenn wir nur ein paar Jahre zurückdenken, war das ganz anders. Das Oberüberthema lautete damals Finanzkrise und die sogenannte Bankenrettung war alternativlos. Das ist alles so ein bisschen weggerutscht, gerade dieses komplexe, vielschichtige Finanz- und Wirtschaftsthema. Aber es ist so virulent wie zuvor. Wie sehr es unser Leben, unseren Alltag, ja sogar unsere Demokratie prägt, das wird klar, wenn wir den scharfsinnigen und genauen historischen Analysen unseres heutigen Redners folgen.
Finanzökonomie wird bis heute durch eine privat-öffentliche Grauzone bestimmt.
Ein Konzern, der nicht nur die Wall Street dominiert, sondern rund um den Globus aktiv ist.
Heiratssteuern und Junggesellensteuern. Es gab Geburtssteuern und Todessteuern. Die Steuern wurden also fantastisch vervielfältigt und es wurden insbesondere auch Alchemisten an den Hof geholt, um Gold zu produzieren.
Mit einem Mann an der Spitze, der die Welt nach seiner Pfeife tanzen lassen kann.
Die Entstehung moderner Finanzmärkte ist wesentlich mit der Einrichtung einer vierten Gewalt in Gestalt von Zentralbanken verbunden.
Wahrscheinlich ist er mindestens so mächtig wie der amerikanische Präsident, im Wirtschaftsbereich natürlich unendlich viel mächtiger.
Es lässt sich guten Gewissens behaupten, dass die Urszene neuzeitlicher Staatsbildung in den Staatsschulden liegt. Man kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, Zentralbanken haben eine parademokratische Natur.
Moment mal, vierte Gewalt? Parademokratische Natur, wie bitte? Also ich habe in der Schule nicht gelernt, dass Finanzinstitute eine Rolle spielen bei der Gewaltenteilung. Aber Josef Vogel, Kulturwissenschaftler und Philosoph an der Humboldt-Universität zu Berlin, kann seinen Befund wasserdicht belegen. Die Gründung der Bank of England im Jahr 1694, die dem bankrotten König damals aus der Klemme helfen sollte, ist bei ihm eine Art Urszene dieser vierten Gewalt. Staat und Finanzwirtschaft durchdringen und vermengen sich, leben gleichsam symbiotisch, ohne dass aber das Finanzwesen demokratisch kontrolliert würde. Wenn wir Staat und Markt als Gegensätze begreifen, wenn wir Politik und Ökonomie als Pole einander gegenüberstellen, dann, so sagt Vogel, gehen wir einer Legende auf den Leim. Kurze Rückblende. Vor knapp 2 Jahren standen sich, verallgemeinernd gesagt, Zivilgesellschaft und Finanzwesen so direkt gegenüber wie lange nicht mehr. Anlässlich der Einweihung des neuen Gebäudes der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main, abgepuffert wurde diese Begegnung durch 8000 Polizisten. Die Blockupy-Proteste, die bunt und friedlich verlaufen sollten, kippten ins Gewalttätige. Es kam zu schweren Ausschreitungen.
Hubschrauber kreisten den ganzen Tag über der Stadt. Schwere Gewalt, stellte die Polizei fest. Von mehreren hundert Verletzten ist die Rede. Ein Video zeigt vermummte Männer, die auf 4 Polizeiautos zugehen, Steine durch die Scheiben werfen, Molotow-Cocktails hinterher. Die Autos brannten aus.
Es gab zahlreiche Verletzte bei Polizei und Demonstranten, es gab Sachschäden, aber solche irrlichternden Aktionen bringen natürlich nicht das, was sich zahlreiche Demonstranten gewünscht hatten. Ich weiß nicht, ob sich unser heutiger Redner Josef Vogel als Revolutionär sieht, vielleicht eher als Aufklärer. Seit 2010 sein Buch »Das Gespenst des Kapitals« rausgekommen ist, arbeitet er daran, der Öffentlichkeit darzulegen, wie irrational die scheinbar so vernünftig und so kühl kalkulierende Finanzbranche arbeitet. Er durchleuchtet das historisch gewachsene Geflecht von Staat, Staatsfinanziers und Staatsschulden. Seinen Vortrag »Finanz als vierte Gewalt« hat er am 23. Mai 2016 am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten. Nicht ohne eingangs einen etwas koketten Warnhinweis zu geben. Ich darf euch aber jetzt schon sagen, ihr werdet nicht leiden, sondern, das hoffe ich zumindest, einige Aha-Momente haben.
Sie ahnen, dass ich über ein unerfreuliches Thema sprechen werde. Ich werde also den Vortrag möglichst unerfreulich gestalten. Er wird sehr trocken sein. Ich appelliere schon jetzt an Ihre Leidensfähigkeit. Ich werde Sie allerdings auch überprüfen, Ihre Leidensfähigkeit, und gegebenenfalls vorschnell aufhören mit meinen Überlegungen. Der Ausgangspunkt dabei liegt auf der Hand. Es ist natürlich die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise bis hin zur Eurokrise. Und dabei ging es mir nun weniger um den Kollaps des Finanzsystems, um die Perplexität der Experten, um den Zusammenbruch ökonomischer Lehrmeinungen. Das war Gegenstand des vorletzten Buchs, also des Gespenst des Kapitals. Mich hat nun auch für den heutigen Vortrag etwas anderes interessiert. Etwas, dass man von den hektischen Geheimverhandlungen über die Rettung von Lehman Brothers im Herbst 2008 bis zur gegenwärtigen Krise im Euroraum beobachten konnte. Die Frage nämlich, wie ist eigentlich die Entscheidungs- und Handlungsmacht auf finanzökonomischem Gebiet organisiert? Welche Art von Regierungsmacht lässt sich darin erkennen? Welcher Regierungsstil? Und wie ist das alles mit mehr oder weniger demokratischen Prozeduren, mit demokratischen Systemrudimenten vereinbar? Wenn man also an die geheimen Verhandlungen von 2008 denkt, Sie erinnern sich, das waren 5 Tage im September 2008, an die Verhandlungen zwischen amerikanischer Regierung, Federal Reserve, Großbanken, internationalen Investoren, aber auch wenn man an die jüngste Europolitik denkt, die Rolle der Troika, dann der sogenannten Institutionen, der EZB, des IWF, internationaler Gläubiger und natürlich nicht zuletzt der deutschen Regierung, so bemerkt man einen Regierungsstil, eine Entscheidungs- und Handlungsmacht, die sich, glaube ich, im Wesentlichen durch 4 Merkmale auszeichnet. Ich will sie kurz benennen. Erstens sind diese Instanzen, die Träger dieser Entscheidungen, mehr oder weniger informelle Gremien, wie zum Beispiel die sogenannten Institutionen. Informelle Gremien, die sich aus staatlichen Vertretern, internationalen Organisationen, zum Teil auch Privatunternehmen wie Großbanken oder Ratingagenturen zusammensetzen. Also eine verteilte Handlungsmacht repräsentieren, eine verteilte Handlungs- und Entscheidungsmacht, die eben informellen Charakter besitzt und aus einem Geflecht von öffentlichen und privaten Agenturen besteht. Diese informellen Konsortien sind zweites Merkmal, ausschließlich durch Not- und Ausnahmesituationen legitimiert. Seit 2008 spricht man immer wieder von einer ungeschriebenen Notstandsverfassung, so hat das Ernst Wolfgang Böckenförde einmal getan. Und das heißt, wesentliche Exponenten dieser Regierungspolitik sind nicht demokratisch, sondern allenfalls verfahrenstechnisch gerechtfertigt, eben durch außerordentliche Situationen oder Notlagen. Das betrifft drittens auch die entsprechenden Maßnahmen, die eingeleitet wurden. Auch sie haben informellen Charakter, operieren häufig in rechtlichen Grauzonen, überschreiten immer wieder das, was man rote Linien nennen könnte. Henry Paulson, der damalige US-Finanzminister 2008, sagte, ich zitiere wörtlich, im finanzökonomischen Äquivalent von Kriegszeiten muss man wörtlich kriegerische Machtmittel aktivieren und einsetzen. Mit diesen außergewöhnlichen Maßnahmen, denken Sie an die Rettungspakete 2008 bis zu den Reformdiktaten in Europa in den letzten Jahren, hat man sich, und das wäre das vierte Element, das vierte Merkmal, quasi souveräne Kompetenzen angeeignet. Etwa mit der Aussetzung, Sie wissen das alle, von Haushaltsrechten, etwa in Griechenland, mit der Einschränkung fiskalischer Hoheit, mit Eingriffen in Steuerrecht, in die Sozialpolitik etc. Es hat sich also eine transnationale Exekutive gebildet, die über Nationalstaaten hinweg regiert und sich dabei typische ältere Souveränitätsbefugnisse zuschreibt. Man könnte also sagen, mit diesen 4 Merkmalen ist moderne Finanzmacht oder genauer gesagt das finanzökonomische Regime integraler Bestandteil moderner Regierungsmacht geworden. Allerdings möchte ich behaupten, dass diese Situation einerseits völlig überraschend für uns, andererseits keineswegs neu ist. dass sie vielmehr die Geschichte neuzeitlicher Staaten und Wirtschaftssysteme begleitet, dass wir es also in der europäischen oder westlichen Geschichte mit der Entstehung eines Machttyps zu tun haben, der sich im Finanzwesen konzentriert, dabei Regierungspolitik bestimmt und trotz seiner Wirksamkeit oder auch einer gewissen Aggressivität bislang wenig Aufmerksamkeit erfahren hat, weder historisch noch theoretisch. Lassen Sie mich also zu diesem Machttypus, den ich sehr vorläufig das finanzökonomische Regime genannt habe, lassen Sie mich dazu einige Anmerkungen machen. Ich möchte aber drei Thesen vorausschicken, die meine Überlegungen begleiten werden. Sie haben einen Teil davon bereits angedeutet. Eine erste, wenn Sie so wollen, theoretische These lautet: Die übliche Gegenüberstellung von Staat einerseits, Markt andererseits, von Politik einerseits und Ökonomie andererseits ist, so würde ich behaupten, eine liberalistische Legende und reicht nicht hin, wesentliche Aspekte moderner Regierungsmacht zu fassen. Solche Gegenüberstellungen, denke ich, haben nur einen sehr beschränkten Erklärungswert. Eine zweite historische These: Die Entstehung des modernen Finanzwesens, der Finanzökonomie, ist nicht von der Formierung starker Staatsapparate zu trennen. Genauer, das moderne Finanzwesen ist aus einer engen Symbiose von staatlichen Instanzen und privaten Unternehmen, das heißt Financiers, hervorgegangen. Finanzökonomie wird bis heute durch eine privat-öffentliche Grauzone bestimmt. Eine dritte, eine politische These, die ich vorausschicken möchte: Gerade die Demokratisierung westlicher Gesellschaften, also die Entstehung dessen, was man repräsentative Demokratie nennen könnte und bis ins 17. Jahrhundert in Großbritannien zurückverfolgt, gerade diese Demokratisierung westlicher Gesellschaften hat dazu geführt, dass bestimmte Bereiche und insbesondere das Finanzwesen gegenüber demokratischer Kontrolle immunisiert wurden. Der schwedische Ökonom Knut Wicksell hat das bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn Sie so wollen, im Klartext formuliert. Ich zitiere Knut Wicksell: Es geht darum, so sagt er, die Finanzökonomie gegen, jetzt wörtlich zitiert, die Tyrannei der zufälligen Mehrheit von Volksvertretungen zu schützen. Das Finanzwesen hätte also, so die These, die Position einer vierten Gewalt innerhalb der Regierungsmacht. Das ist die These, die meinen ganzen Vortrag leiten wird. Lassen Sie mich nun einige Schlaglichter auf die Geschichte dieses Finanzregimes werfen, und zwar von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Das wird ein sehr grober Umriss sein, um vielleicht ein paar Stationen dieses Finanzregimes, wie ich es nenne, zu skizzieren. Es lässt sich guten Gewissens behaupten, dass die Urszene neuzeitlicher Staatsbildung in den Staatsschulden liegt. Bevor überhaupt dauerhafte Staatspersonen existierte eine ewige Staatsschuld, meist hervorgerufen durch Kriege, Feldzüge und Militärausgaben. Das begann bereits im Mittelalter, etwa in den oberitalienischen Stadtstaaten. In Genua etwa wurden bereits 1407 Gläubigergesellschaften zur Staatsfinanzierung gegründet, denen bestimmte Souveränitätsrechte abgetreten wurde. Es ist die berühmte Casa di San Giorgio, die man immer wieder als eine erste Aktiengesellschaft oder auch eine erste Girobank apostrophiert hat. Heute erfahre ich, dass es eigentlich in Babylonien bereits ähnlich passierte. Aber diese Casa di San Giorgio fasste 1407 Gläubigergesellschaften zur Staatsfinanzierung zusammen und ihr wurden bestimmte Souveränitätsrechte abgetreten, zum Beispiel Steuermonopole, Gerichtsbarkeit, das Recht auf Kriegsführung, das Recht, internationale Verträge abzuschließen und so fort. Einerseits wurden dadurch private Gläubiger unmittelbar in die Regierungsmacht integriert. Andererseits ist diese Operation mit der Entstehung der ersten Finanzmärkte verbunden, insbesondere durch den Handel mit Staatsanleihen. Spätestens im 16. Jahrhundert kann man dann die Entstehung eines kohärenten Systems erkennen, und zwar in Gestalt des neuzeitlichen Finanzstaats. Prototypisch war dabei Frankreich unter Franz dem Ersten. Und dieses System besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten. Erstens Finanzgesellschaften, die Kapital auf den europäischen Messen, auf den Messplätzen beschafften. Zweitens durch die Einführung einer kontinuierlichen Besteuerung, insbesondere Verbrauchsteuern und indirekte Steuern, um also staatlichen Schuldendienst zu gewährleisten. Und drittens ganz wesentlich den Aufbau einer zentralen Finanzverwaltung, das heißt einer einheitlichen Staatskasse. Diese Dinge wurden unter Franz dem Ersten in Frankreich im Wesentlichen vorangetrieben. Man könnte auch hier davon sprechen, dass private Gläubiger unmittelbar in die Regierung integriert werden, wobei ich drei Elemente hervorheben möchte, die die Entwicklungen bestimmen. Ein erster wichtiger Aspekt wäre der Kreislauf von Staatskrediten und Besteuerung. Das heißt also, etwas anders formuliert, eine effiziente Besteuerung, eine effiziente und zwar bevölkerungsübergreifende Besteuerung wurde im Wesentlichen durch Staatskredite, Staatsschulden und deren Dienste hervorgerufen. Das heißt also, private Financiers waren von Beginn Nutznießer der Steueraufkommen. Ein zweiter Aspekt besteht darin, dass ehemalige Not- und Ausnahmesituationen, das heißt also Steueraufgebote, Konfiskationen, Konfiszierungen aufgrund von Feldzügen und Kriegen, dass diese Not- und Ausnahmesituationen gewissermaßen verstetigt wurden und zu einem inneren Verwaltungsbedürfnis geworden sind. Und schließlich, dritter Aspekt dieser Konstellation, Staatsschulden und Staatsfinanzierung sind nun der wesentliche Motor für die Entstehung internationaler Finanzmärkte im 16. Jahrhundert. Allgemein kann man wohl sagen, bei der Entstehung europäischer Territorialstaaten hat sich immer wieder ein doppeltes Problem gestellt. Einerseits, wie lässt sich eine dauerhafte Staatsfinanzierung herstellen, abseits der Hoffnung auf die bloße Gunst privater Financiers? Und andererseits, wie lassen sich rechtliche Garantien für Staatsgläubiger bieten? Sie können ahnen, dass Staatsbankrotte, Konfiszierung privaten Eigentums natürlich die Regel waren und dass in der dynastischen Erbfolge die Übernahme von Staatsschulden des Vorgängers normalerweise nicht vorgesehen war. Ausnahme aus diesen Konstellationen waren allenfalls städtische Gesellschaften, die Reichsstädte. Dort hafteten Bürger weitgehend mit ihrem Privatvermögen für öffentlichen Schulden. Dadurch hatten Städte sozusagen eine hohe Kreditwürdigkeit. Sie sind die ersten ewigen Rechtspersonen dadurch geworden. Es lässt sich also resümieren, der Staatskredit, die Staatsschulden, sehnten sich nach einem staatlichen Schuldner, der seine Schulden verantwortet und vor allem überlebt. Fiskalschuld ist wesentlicher Motor für staatliche Souveränitätssicherung. Private Financiers und Banken gaben Anstoß zur Zentralisierung und Verfestigung absolutistischer Staatsmaschinen. Im 17. Jahrhundert wurden dann entscheidende Schritte zur dauerhaften Lösung dieses Problems unternommen, also des Problems, wie Staatsschuld, Kredit, Gläubiger und Garantien zusammenkommen können. Es wurden wesentliche Schritte zur politischen Institutionalisierung des Finanzwesens unternommen und Wirtschaftshistoriker sind sich einig darüber, dass eine der wichtigsten Erfindungen zur Stabilisierung des Finanzsystems, zur Verschränkung von öffentlichen und privaten Interessen in England, in Großbritannien gemacht wurde, genauer im England des Jahres 1694. Die Ausgangslage damals war die übliche wie in allen europäischen Herrschafts- und Fürstenhäusern. Der englische König, Wilhelm III. Von Oranien, war bankrott, nicht zuletzt durch die Dauerkriege mit Frankreich. Es wurde das Privatvermögen von Kaufleuten, insbesondere in London, konfisziert. Dann hat man mit verschiedenen Projekten experimentiert, die die Staatsfinanzierung Finanzierung gewährleisten sollte, mit Lotterien beispielsweise, mit der Vervielfältigung von Steuern. Also in England beispielsweise gab es Heiratssteuern und Junggesellensteuern. Es gab Geburtssteuern und Todessteuern etc. Die Steuern wurden also fantastisch vervielfältigt und es wurden insbesondere auch Alchemisten an den Hof geholt, um Gold zu produzieren, mit geringem Erfolg. Schließlich aber wurde der Vorschlag eines schottischen Kaufmanns namens William Patterson realisiert. Und man könnte sagen, was hier realisiert wurde, war eine Art Ei des Kolumbus auf dem Gebiet der Finanz. Es haben sich 1268 Staatsgläubiger zusammengeschlossen. Sie gaben einen Vorschuss von 1,2 Millionen Pfund an die Regierung, verlangten dafür eine Verzinsung von 8%. Diese 8% wurde durch die Übergabe, durch die Abtretung von Zöllen und Steuern an diese Gesellschaft garantiert. Und Sie ahnen, was hier passiert. Es war die Gründung eines neuen und bis heute existierenden Instituts. Das war die Gründung der Bank von England, eine Institution mit großer Zukunft also. Ich will hier nicht auf die Details eingehen. Und auch nicht auf die Kontroversen, die mit dieser Gründung einer ersten Zentralbank verbunden waren. Fast alle Publizisten Englands, aber auch in ganz Europa, haben sich an diesen Debatten beteiligt, unter anderem auch und vor allem Daniel Defoe, den Sie alle als Autor von Robinson Crusoe kannten, einer der großen Verteidiger dieses Banksystems, übrigens auch ein Teilhaber, genauso wie beispielsweise Hume, der auch Aktien in dieser Bank hatte. Ich will auf diese Kontroversen nicht eingehen. Sie sind ziemlich interessant, weil sie eben tatsächlich davon zeugen, dass etwas Neues auf die Welt gekommen war, ein neuer Machttypus, den man noch nicht kannte. Ich möchte aber ein paar Punkte hervorheben, die mit diesem neuen Institut wesentlich zu sein scheinen. Erstens, der besondere Status dieses neuen Instituts, des bis heute existierenden Instituts. Es ist ein Privatunternehmen mit öffentlichem Auftrag, das von nun an die Staatsfinanzierung garantiert und modellhaft für eine Reihe von Gründungen dieser Art in ganz Europa geworden ist. Zweitens, dieses Institut garantiert Rechtssicherheit. Das heißt, es werden rechtliche Privilegien mit festen Zinszahlungen an eine ganz bestimmte Form der Finanzelite zugesichert. Und drittens, ganz wichtig, es hat den Charakter eines besonderen Regierungsorgans. Ein privates Unternehmen wurde Regierungsinstitution und diese Regierungsinstitution war zugleich unabhängig von der Regierung. Der König von England, Wilhelm von Oranien III., hatte keinen Zutritt zur Bank von England. Er durfte an ihren Beratungen nicht teilnehmen. Schon zeitgenössische Beobachter hatten diese Besonderheit bemerkt. Gerade die Demokratisierung Englands, das heißt also die glorreiche Revolution im 17. Jahrhundert, der sogenannte King in Parliament, das heißt also der durch das Parlament gebundene König, waren Voraussetzung dafür, dass ein Privatunternehmen eine gleichsam souveräne Position innerhalb der Regierung übernehmen konnte. Das war die überraschende Konstellation für die Zeitgenossen. Der König büßt an souveräner Macht ein, während das Privatunternehmen, die Bank von England, eben diese Souveränität hinzugewinnt. Wiederum die Zentralbank als vierte Gewalt. Seit Ende des 17. Jahrhunderts gilt also, mit Zentralbanken werden Staatsschulden und Staatskredite rechtlich und institutionell abgesichert. Es werden private Financiers dauerhaft in die Regierungsgeschäfte integriert. Es werden privat-öffentliche Symbiosen in der Gestalt des Finanzwesens verstetigt. Vor allem aber wurde ein privates Institut mit souveränen Kompetenzen ausgestattet. Das führte in England zu einer schnellen Expansion von Finanzmärkten und insbesondere dazu, dass London zum Finanzzentrum Europas wurde, internationales Kapital anzog und natürlich damit wesentlich zum Aufstieg des British Empire beitrug. Sie wissen, diese Konjunktur des Finanzplatz Londons dauerte bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg hat dann die Wall Street London den Rang abgelaufen. Ich will hier nicht weiter auf die komplizierte Geschichte von Finanz- und Zentralbanken eingehen. Aber vielleicht Folgendes festhalten. Die Entstehung moderner Finanzmärkte ist wesentlich mit der Einrichtung einer vierten Gewalt in Gestalt von Zentralbanken verbunden, in der die Symbiose von Staatsapparat und privaten Financiers ein institutionelles Format gewann. Zentralbanken, wie die Bank von England, wurden zunächst als privat geführte Regierungsbanken zur Finanzierung von Staatsschuld gegründet und erst allmählich sind ihnen dann später im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert andere Aufgaben zugewachsen, wie wir sie heute kennen, zum Beispiel das Monopol der Notenausgabe, die Sicherung des Bankensystems, die Funktion eines Lender of Last Resort, die Sorge um den Wert der Währung, die Regulierung der umlaufenden Geldmenge, Preisstabilität und Inflationsbekämpfung. Ich möchte nun zum zweiten Teil meiner Vorlesung kommen, also das heißt, Sie haben die Hälfte bereits hinter sich. Ich möchte zum zweiten Teil meiner Überlegungen kommen und Sie noch einmal an meine Ausgangsthesen erinnern. Das war die These, dass der Gegensatz von Staat und Markt, Politik und Ökonomie nicht hinreicht, wesentliche Momente moderner Regierungsmacht zu fassen und insbesondere nicht die Funktion der Finanzökonomie zu fassen. Das, zweite These, das moderne Finanzwesen aus einer Symbiose von Staatsapparaten und privaten Investoren hervorgegangen ist und dass gerade dadurch das Finanzwesen zu einem wesentlichen Posten in der Ausübung von Regierungsmacht wurde, zu einer Art vierter Gewalt, die sich eben dadurch einer demokratischen Kontrolle durch Exekutive und Legislative entzieht. Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund und vor dem sehr skizzenhaften Gemälde, das ich vorgeführt habe, eine letzte Frage aufwerfen. Wenn es stimmt, dass das Finanzwesen heute wesentlich die Art und Weise bestimmt, wie wir regiert werden, wenn Sie so wollen, bis in die Fistelgänge des Alltags hinein. Wenn es stimmt, dass Finanzmärkte und Finanzindustrien grundsätzlich die Rahmenbedingungen für das Regierungshandeln setzen. Und wenn es stimmt, dass sich in der Finanz ein nicht unbeträchtlicher Anteil von politischer Entscheidungsmacht verkörpert, welche Verfahren, Institutionen sind dann dafür verantwortlich? Oder anders gefragt, aus welchen Komponenten setzt sich das gegenwärtige Finanzregime zusammen? Lassen Sie mich dazu also ein paar letzte Bemerkungen machen. Die meisten Dinge werden Ihnen überaus bekannt vorkommen. Eine erste Bedingung, glaube ich, für das gegenwärtige Finanzregime liegt im Zusammenbruch des Abkommens von Bretton Woods, das Sie wahrscheinlich alle kennen, Anfang der 1970er Jahre, also das Ende jener Nachkriegsordnung, die durch ein Währungssystem charakterisiert war, das die wichtigsten Währungen ein stabiles Verhältnis zum Dollar und den Dollar ein mehr oder weniger stabiles Verhältnis zum Gold gebunden hatte. Aus welchen Gründen auch immer dieses System kollabierte, wesentlicher Grund, glaube ich, waren unter anderem die hohen amerikanischen Auslandsschulden, aber natürlich auch das übergroße amerikanische Handelsdefizit. Aus welchen Gründen das System kollabierte? Seitdem haben flottierende Devisenkurse die Voraussetzung für neue Finanzierungsinstrumente, nämlich insbesondere für Währungsderivate, geschaffen und damit die Voraussetzung für schnell expandierende Finanzmärkte oder Kapitalmärkte. Eine zweite Voraussetzung, auch das ist Ihnen mit Sicherheit geläufig, sind die notorischen wirtschaftsliberalen Reformen, angestoßen durch die Regierungen Thatcher und Reagan in den 80er Jahren, mit dem üblichen Programm Privatisierungen, Deregulierung insbesondere der Finanzmärkte, die steuerliche Privilegierung zinsbringender Vermögen, später in Deutschland nachgeholt, Privatisierung sozialer Sicherungssysteme und so fort. Hiermit begann das, was die Ökonomen Finanzialisierung nennen, das heißt den Ausbruch des Finanzkapitals aus seiner, wenn Sie so wollen, wohlfahrtsstaatlichen Hegung. Drittens, eine dritte Voraussetzung ist, glaube ich, die neue und dominante Rolle internationaler Organisationen und Abkommen auf dem Gebiet der Finanzökonomie. Am deutlichsten ist das erkennbar an der Rolle des Internationalen Währungsfonds. Seit den 1940er Jahren, also seit dem Abkommen von Bretton Woods, diente der Internationale Währungsfonds ausschließlich zur Koordination der internationalen Geldpolitik. Das heißt, er leistete Ausgleichszahlungen bei Spannungen im System flexibler oder bedingt flexibler fixer Währungskurse. Nach dem Ende des Abkommens von Bretton Woods ist er gewissermaßen funktionslos geworden und hat seit den 1970er Jahren ein neues Aufgabengebiet erhalten. Als eine Institution, die nun die Einhaltung von sogenannten Stabilitätskriterien angesichts flottierender Devisenkurse zu kontrollieren hat. Nun begann die große Zeit der sogenannten, Sie kennen diesen Ausdruck alle, die große Zeit der sogenannten Strukturanpassungsprogramme, die Vergabe von Krediten an Entwicklungs- und Schwellenländern unter strengen Auflagen, Haushaltsdisziplin, Steuerreformen, Privatisierung von Staatsunternehmen, Investorenschutz, ein ganz wichtiger Punkt, Liberalisierung des Kapitalmarkts, des Arbeitsmarkts und insbesondere die Erleichterung für ausländische Investoren. Ein vierter wichtiger Punkt, der das gegenwärtige Finanzsystem betrifft die Neuausrichtung oder die Funktionsänderung von Zentralbanken im 20. Jahrhundert. Das lässt sich spätestens mit der Gründung des Federal Reserve Systems in den USA erkennen, ein System, das 1913 gegründet wurde. Aber es lässt sich natürlich auch an der Gründung der Deutschen Bundesbank 57 oder der EZB erkennen. Und seitdem muss man, glaube ich, wenigstens drei allgemeine Tendenzen in der Arbeit dieser Institute erkennen. Also drei allgemeine Tendenzen der Arbeit gegenwärtiger und prominenter Zentralbanken. So lässt sich zum Beispiel, am Beispiel der Federal Reserve sagen, dass sie nicht mehr als Regierungsbanken zur Staatsfinanzierung funktionieren, sondern als Sicherungsanstalten für das Finanzsystem. In den Vereinigten Staaten beispielsweise war der Hintergrund für die Gründung des Federal Reserve System die große Finanzkrise von 2007, in dem Großbanken nahezu pleite gegangen sind und insbesondere JP Morgan darauf gedrängt hat, dass sich der Staat um die Finanzierung des Banken- und Finanzsystems kümmert. Als Regierungsinstitute sind Zentralbanken nun unter anderem und vor allem Dienstleister für Banken und Finanzmärkte. Man nennt sie deswegen Bankers Bank oder Lenders of Last Resort. Sie stellen die nötigen Kapitalreserven zur Verfügung. Damit verbunden, ein weiterer Aspekt, ist der besondere legale Status dieser Banken, auch das dürfte Ihnen geläufig sein, nämlich die legale Abdichtung oder Immunisierung gegen andere Regierungsorgane. In der Federal Reserve etwa haben Regierungsvertreter keinen Zugang zu den Verhandlungen oder Entscheidungen der Bank. Die Beschlüsse der Federal Reserve können weder vom Supreme Court noch vom Präsidenten widerrufen werden. Die Federal Reserve ist die einzige Regierungsinstitution, deren Verhandlungen dauerhaft geheim bleiben. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich dann das Dogma der Unabhängigkeit der Zentralbanken durchgesetzt, spätestens seit den 1990er Jahren und am radikalsten wahrscheinlich am Beispiel der Europäischen Zentralbank, festgelegt in dem berühmten Artikel 107 des Maastricht-Vertrags. Ich werde Ihnen diesen Artikel kurz zitieren, weil er tatsächlich prominent ist und, wie Sie vielleicht wissen, 1992 auch eine Verfassungsbeschwerde auf den Plan gerufen hat, der eine seltsame Koalition von Gauweiler bis Ströbele auf den Plan gerufen hat. Dieser Absatz, dieser Artikel 107 des Maastricht-Vertrags lautet: Bei der Wahrnehmung der Ihnen übertragenen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen oder Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaft, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen. Zitat Ende. Man hat es hier also, am Beispiel der EZB, aber es war mit der Bundesbank bereits so, Man hat es hier also mit der Bildung einer Regierungsenklave zu tun, die gegenüber allen anderen Regierungsorganen unabhängig, immun und abgedichtet ist. Insbesondere natürlich immun und abgedichtet gegenüber jede Legislative auf nationaler oder europäischer Ebene. Und schließlich, drittes wichtiges Merkmal dieser Zentralbanken, das ist ihre radikale Einseitigkeit, eine einseitige Verantwortlichkeit der Zentralbanken. Einerseits tragen sie keinerlei Verantwortlichkeit oder Rechenschaft gegenüber gewählten Regierungen. Kein Zentralbanker ist je einer Regierung in Europa gegenüber verantwortlich. Sie tragen keine Verantwortung gegenüber dem demokratischen Stimmvolk. Andererseits sind sie ausschließlich dem Finanzpublikum gegenüber verantwortlich, gegenüber dem, was man Finanzmarktöffentlichkeit nennen könnte. Das heißt, gegenüber jenen Investoren und Akteuren, die die Dynamiken und Konjunkturen auf den Finanzmärkten diktieren. Als Regierungsinstitutionen bieten Zentralbanken also eine Art Minderheitenschutz. Einen Minderheitenschutz für die Vertreter der Finanz gegenüber demokratischen Mehrheiten. Man kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, Zentralbanken haben eine parademokratische Natur. Wenn Sie die Geduld hätten, würde ich Ihnen ein paar Bemerkungen über einen sehr interessanten Sonderfall einfügen. Wäre das denkbar? Haben Sie noch 10 Minuten insgesamt Geduld? Ja, okay. Es gibt nämlich ein sehr interessantes Beispiel für diese Konstellation. Ein Beispiel, das eine eigentümliche Geschichte und Konjunktur hat. Und dieses Beispiel betrifft Chile und die Zentralbank von Chile. Vielleicht ist Ihnen die Vorgeschichte bekannt. Nach dem Militärputsch in Chile 1973, Sie wissen, das war ein anderes 9-11, 11. September 1973. Nach diesem Militärputsch in Chile wurde zunächst ein ökonomischer und politischer Umbau unternommen, der neben der Aussetzung der demokratischen Institutionen auch die notorischen Privatisierungen, die Zerschlagung der Gewerkschaften, die Liberalisierung von Märkten, insbesondere die Entstehung großer international operierender Finanzkonzerne mit sich brachten. Sie wissen, die Berater dieser Wirtschaftsreformen waren die Ökonomen aus der Chicago-Schule um Milton Friedman. Bereits am 12. September gab es ein 500-seitiges Wirtschaftsprogramm, das dann Schritt für Schritt in den nächsten Jahren umgesetzt wurde. Bei diesen Wirtschaftsreformen, bei diesen liberalen oder liberalistischen Wirtschaftsreformen, erschien es nur konsequent, die robuste Umsetzung neoliberaler Maßnahmen und das Anwachsen des Finanzsektors mit einer Zentralbankreform zu kombinieren. Tatsächlich hat man in Chile sogleich die fundamentale Bedeutung eines Finanzsystems festgestellt, das, ich zitiere wörtlich aus einem der Chicago-Ökonomen, das den Präsidenten der Republik, also das heißt Pinochet, daran hindert, der Zentralbank eine gegen die Geldstabilität gerichtete Politik aufzuzwingen. So die Forderung. Obwohl das Mandat für eine unabhängige Zentralbank dann in der Verfassung Chiles von 1980 niedergelegt wurde, hatte man gerade im Umkreis Pinochets einigen Widerstand dagegen entwickelt und eine grundlegende, und das ist wichtig, eine grundlegende Unvereinbarkeit von Zentralbankautonomie und autoritärem Regime betont. Demnach würde, wie Pinochets Berater konstatierten, ich zitiere wörtlich, ein Konflikt zwischen dem Präsidenten der Republik und einer völlig autonomen Macht, die das Geldsystem kontrolliert, schlicht eine Katastrophe produzieren. Zitat Ende. Ein derartiges Organ wäre, ich zitiere wieder wörtlich, ein derartiges Organ wäre völlig unvereinbar mit einem Präsidialregime. Es käme politisch ungelegen, würde die Präsidialmacht mit eisernen Fesseln binden und widerspräche schlicht der Logik einer Regierungsform, die sich bis auf Weiteres nicht darauf einlassen wollte, Macht abzugeben oder zu teilen. Eine unabhängige Zentralbank würde also zwangsläufig mit den Souveränitätsansprüchen der Militärdiktatur kollidieren. Ende der 1980er Jahre allerdings ergab sich eine veränderte Situation. Nachdem, vielleicht wissen Sie das, nachdem in einem Plebiszit völlig überraschend für eine Neuwahl des Präsidenten 1989 gestimmt wurde und absehbar war, dass die Vereinigten Oppositionsparteien in Chile andere wirtschaftspolitische Prioritäten setzen würden, zum Beispiel eben die Rücknahme bestimmter liberaler Reformen, setzte die Pinochet-Regierung noch kurz vor dem Wahltermin einige Maßnahmen um, mit denen die mit dem Demokratisierungsprozess verbundenen Zumutungen minimiert werden sollten. Dazu gehörte vor allem auch ein Gesetz zur Neuordnung der Zentralbank, deren Unabhängigkeit nun, und zwar nach dem Modell der Deutschen Bundesbank, verfassungsrechtlich verankert wurde. Eine Maßnahme, mit der man sich explizit eine Vorsorge, ich zitiere, gegen die Einführung einer sozialistischen Wirtschaft, wie Admiral Merino sagte, versprach. Tatsächlich wurde also kurz vor der Wahl ein Institut geschaffen, das man sogleich als Fortsetzung des autoritären Regimes mit anderen Mitteln unter veränderten, eben demokratischen Bedingungen begriffen hatte. Vertreter der Opposition, der chilenischen Opposition, haben das so formuliert, ich zitiere, es ist offensichtlich, dass dieses Gesetz in letzter Minute verabschiedet wurde, um eine technisch-finanzielle Enklave zu schaffen, die einflussreichen Gruppen innerhalb des gegenwärtigen Regimes, Pinochet-Regimes, die Position von allgegenwärtiger Vetomacht und Kontrolle gegenüber jeder alternativen Wirtschaftspolitik in der Zukunft sichert. Zitat Ende. Um es kurz gefasst zu sagen, mit der Neuordnung der Bank von Chile nach dem Muster der Deutschen Bundesbank sollte die künftige und demokratische Regierung, ich zitiere Pinochet, dauerhaft und fest gebunden werden. Ich kann kein Spanisch, aber es sollte so lauten, todo atado e bien atado, sagte Pinochet. Es wurde ein quasi souveränes Regierungsorgan neben die Regierung gesetzt, das fiskal- und wirtschaftspolitische Spielräume einschränkte und insbesondere die Fortsetzung der unter Pinochet vollzogenen Reichtumsverteilung garantierte. In der unabhängigen Zentralbank hat sich das autoritäre Substrat des alten Regimes perpetuiert, eine Regierungsmacht, die ihre Unabhängigkeit von Regierungen in die Abhängigkeit der Regierungen von Finanzmärkten transformiert. Ich bin damit fast am Ende meiner Überlegungen angekommen. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein paar offene Probleme oder Fragen oder Beobachtungen mit Blick auf unsere gegenwärtige Lage formulieren. Drei oder vier letzte Bemerkungen. Erstens, wenn man heute von Finanz oder von Finanzökonomie spricht, so kann damit nicht ein rein ökonomischer Sachverhalt, ein spezielles Marktsystem gemeint sein. Das gegenwärtige Finanzsystem ist vielmehr ein Konglomerat, auf dem staatliche Organe, Zentralbanken, internationale Organisationen wie der IWF, privilegierte Privatunternehmen wie Investmentgesellschaften oder Ratingagenturen zusammenarbeiten. Ein Konglomerat aus öffentlichen, halbprivaten, privaten Akteuren. Man kann hier, und man tut es auch inzwischen, von einem regulativen Kapitalismus sprechen, von einer transnationalen, einer transgouvernementalen Exekutive, also von einer politischen Entscheidungs- und Handlungsmacht, die unmittelbar in Volkswirtschaften, in Regierungspolitik der alten Nationalstaaten eingreift. Zweitens, damit ist ein Problem verbunden, das Ökonomen bereits heute intensiv beschäftigt, nämlich die Abwanderung des alten Liquiditätsmonopols von Staaten und Zentralbanken zu den Finanzmärkten. Man hat es hier mit dem Übergang von einem regierungsgesteuerten zu einem marktgesteuerten Finanzsystem zu tun. Und das hat zwei Konsequenzen, die bereits spürbar sind. Einerseits haben Zentralbanken zunehmend die Kontrolle über zirkulierende Geldmengen und Zinssätze verloren. Geldschöpfung passiert auf den Märkten. Und selbst mit Unmengen an billigem Geld, Sie erinnern sich, konnte etwa die EZB in den letzten Jahren kaum deflationäre Tendenzen bekämpfen. Andererseits sind Finanzmärkte darum zum Gefängnis für Regierungen, Staaten, Gesellschaften geworden. Das zeigt sich insbesondere an der Politik der EZB. Sie wissen, für sie gilt eine Sperrregel zum Ankauf von Anleihen der europäischen Mitgliedstaaten. Staatsanleihen können nur indirekt, nämlich über Märkte, erworben werden. Darum werden Staaten durch Märkte, das heißt Ratingagenturen, bewertet. Ein Schönheits- oder Reputationswettbewerb zwischen den Staaten wird in Gang gesetzt. Schließlich hat man damit einen effizienten Bereicherungsautomatismus installiert. Die EZB versorgt Privatbanken mit billigem Geld, das dann mit Zinsaufschlag an Staaten weitergereicht wird. Finanzmärkte sind zum Gläubiger letzter Instanz geworden. Und drittens und letztens, und damit komme ich tatsächlich ans Ende, daraus, glaube ich, ergibt sich, es gibt nur einen vierten Punkt, Entschuldigung. Drittens, daraus ergibt sich ein finanzpolitisches Dilemma. Nach herrschender Dogmatik, wirtschaftlicher Dogmatik, wird Wirtschaftswachstum durch niedrige Zinsen und billiges Geld finanziert. Das macht die EZB, aber das macht auch das Federal Reserve System seit Jahren. Nullzinspolitik oder das sogenannte Quantitative Easing. Und genau das führt bereits jetzt zur Akkumulation künftiger Risikopotenziale. Dieses billige Geld wird, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, weniger in Industrie oder Infrastrukturen investiert, sondern in Kapital- und Immobilienmärkte wegen der höheren Renditen. Die Symptome sind bereits erkennbar. Aktienboom, Explosion von Immobilienpreisen, und zwar weltweit. Der Versuch, Wirtschaftswachstum herbeizufinanzieren, finanziert also gleichzeitig die nächste Finanzkrise herbei. Und viertens schließlich ein politisches Dilemma, das auf der Hand liegt, ein Dilemma für politische Entscheidungsspielräume. In Europa war das besonders akut und sichtbar an der sogenannten Griechenland-Krise. Politische Entscheidungsträger haben es nun, ob sie wollen oder nicht, mit konträren bzw. unvereinbaren Interessen zu tun. Einerseits sind sie irgendwie einem ominösen demokratischen Stimmvolk der Volkssouveränität verpflichtet. Andererseits sind sie verpflichtet oder gebunden durch eine mächtige Minderheit, durch das Finanzpublikum, durch die privaten Gläubiger. Ich glaube, das ist eine politische und eine soziale Konfliktlinie, die uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen und weiter heimsuchen wird. Man könnte das auch einen Klassenkampf des Finanzpublikums gegen den Rest der Bevölkerung nennen. Ich bedanke mich für Ihre übermenschliche Geduld und freue mich auf die Diskussion.
Deutlicher geht's kaum. Josef Vogel nennt Finanzmärkte Gefängnisse für Regierungen, Staaten und Gesellschaften und er sieht einen Klassenkampf des Finanzpublikums gegen den Rest der Bevölkerung. Hören wir da vielleicht doch eine Prise Revolution in seinen Ausführungen? Ich weiß ja nicht, wie viele Politiker, Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Finanzmenschen den Hörsaal sonst zu hören. Diesem hier wünsche ich jedenfalls ein großes Publikum auch und insbesondere in diesen Branchen.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Morgen hören wir dann eine neue Diskussion aus unserem digitalen Salon. Wir besuchen dann die Akademie der Autodidakten. Passt super zu uns im Hörsaal, finde ich. Wir fragen, wie und wo krempeln Online-Kurse und informell erworbenes Wissen die klassische Universität um? Wo und wie kann ich mir außerhalb solcher Institutionen meine Kenntnisse und Fähigkeiten zertifizieren lassen, damit sie auch auf dem Arbeitsmarkt was taugen? Darum geht's morgen Abend hier bei uns um kurz nach 6 und danach wie immer auch online unter dradiowissen.de/hörsaal. Katja Weber ist damit raus. Bis morgen hoffentlich.